Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Boxenstopp. Es geht um den G20, es geht um den schwarzen Block, es geht um das, was wir da draußen medial erleben. Es geht darum, das in den gesamten historischen Kontext einzuholen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich damit auskennt, und zwar im wahrsten Sinne des Lebens, weil er sich, weil er auch Teil mal des schwarzen Blocks war, jedenfalls vorübergehend sporadisch. Petram Chayar. Guten Tag, Herr Chayar.
Ja, hallo, guten Tag.
Ich habe einen Spruch gelesen im Netz, auch obwohl das Thema in Hamburg jetzt nicht heiter war, da hieß es G20 Bier holen.
Wie war das denn gemeint?
Ich weiß nicht, aber lassen Sie uns darüber sprechen. G20, der Gipfel in Hamburg, zusammenfassend aus Ihrer Sicht, was ist da offiziell passiert?
Naja, ich habe mir das Samstag ja selber auch angeschaut und ich habe mit vielen Augenzeugen auch geredet über die Tage davor. Leider geht jetzt gerade alles unter der Nachricht der ganzen schrecklichen Bilder, die man Freitagnacht sehen konnte. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen, was da wirklich passiert ist. Aber was untergeht, ist, dass wir hier eine der größten Demonstrationen überhaupt in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten in Deutschland hatten. Es waren 70, vielleicht 100.000 Leute gegen diesen Gipfel auf der Straße. Ich habe selten so eine bunte Demonstration gesehen, wo jung und alt, alles mögliche an Leute auf der Straße waren, mit unglaublich vielen selbstgemalten Schildern. Natürlich waren auch große Blöcke von politischen Organisationen. Das Bild bestimmten aber Leute wie Sie und ich. Also es waren jetzt nicht irgendwelche Politprofis, sondern dafür war es auch viel zu groß. Wie gesagt, es war unübersichtlich. Man konnte es gar nicht mehr zählen. Man hätte es eigentlich aus Hubschrauber herauszählen müssen. Es war auf jeden Fall die größte antikapitalistische Demonstration in Deutschland seit Jahrzehnten. Und das zeigt, dass der Kapitalismuskritik in Deutschland stärker wird, dass mehr Menschen aufwachen, sich engagieren und wirklich sich nach anderen Verhältnissen sehnen. Das war wirklich großartig. Es war eine wahnsinnig tolle Stimmung. Es ist auch Gott sei Dank alles friedlich geblieben. Es war auch wenig Polizei zu sehen an diesem Tag, nur an einzelnen Seitenstraßen. Das ist, glaube ich, erstmal das Hauptding, was dort passiert ist. Wogegen haben die Menschen demonstriert? Gegen einen Gipfel G20, der in dieser Form zum ersten Mal in Deutschland stattfand, wo sehr viel versprochen worden ist, was da jetzt alles Gutes für die Welt gemacht wird. Am Ende kam da nichts bei rum. Alle großen Probleme, die die Erde hat, sei es die große Kriege, sei es die Umweltproblematik, sei es die Probleme in Afrika, Migrationsprobleme,
Finanzströme,
nichts davon ist irgendwie angegangen worden. Leere Sprechblasen, leere Versprechungen, die wir von vergangenen Gipfeln auch kennen. Insofern, von Seiten der Gipfelveranstalter, die versuchen, dass das große Erfolg darstellen, das ist ein Witz. Von Seiten der Großdemonstration, von Menschen, die sich engagiert haben, war es ein toller Erfolg. Von alles, was da drumherum passiert ist, ist sehr viel Schlimmes passiert, auch im Sinne der Protestkultur, und darüber sollten wir ausführlicher reden.
Gut, also wir werden auch intensiv über die Protestkultur reden, die ja jetzt nicht in Hamburg entstand, auch nicht in Genua entstand, die Bilder haben wir ja auch noch im Kopf, sondern Sie beschäftigen sich ja hauptberuflich, bevor Sie als Journalist angefangen haben zu arbeiten, haben sich ja hauptberuflich mit Bewegungen beschäftigt, und deswegen passt das ganz gut in das, was noch kommt von Ihnen, nämlich eine Doktorarbeit dazu. Aber können Sie mal kurz mal beschreiben, diese Protestkultur, schwarzer Block, all das hat ja eine Geschichte. Wann fing das eigentlich an?
Also solche Gipfeln, es war ja früher G7, später G8, dann Internationale Währungsfonds oder Weltbank und am allerwichtigsten die Welthandelsorganisation WTO. Solche Organisationen sind ja alle historisch gesehen jetzt gar nicht so alt. Es fing ja erst in so den 70ern richtig an mit G7. In 80er Jahren gab es die ersten kritischen Begleitungen von G7. Das waren in England bei dem Treffen gab es zum ersten Mal einen Alternativgipfel dazu, von NGOs organisiert. In Deutschland waren die ersten großen Demonstrationen im Jahre 92 beim G7-Treffen in München. Das war eine Demonstration der radikalen Linken, da waren mehrere tausend Leute dort und es kam zu einer der sogenannten bekannten Münchner Kessel. Die gesamte Demonstration wurde für Stunden eingekesselt, niemand durfte rein, niemand durfte raus. Das war ein Eingriff in Demonstrationsrecht, das war damals ein relativer Skandal. Dann ging das weiter in den 90ern, wie gesagt, immer wenn solche Gipfel waren, gab es so kleinere Proteste. Ich komme aus Köln, der nächste Gipfel in Deutschland, der G7-Gipfel war inzwischen G8. 99 war dann in Köln. Hier demonstrierten damals wieder die linke Szene, die damals jetzt bundesweit nicht mehr als 10.000 Leute zusammenbringen konnte. Und dann gab es noch eine Menschenkette von vielen NGOs, die sich für Schuldenerlass der Dritte Weltländer eingesetzt haben. Diese Menschenkette war relativ groß damals. Ich glaube, bis zu 30.000 Leute waren da insgesamt auf der Straße. Was aber dann passiert, ist eine Zäsur gewesen. Das ist wirklich was Neues. Das war 1999 in Seattle, in USA, beim Treffen der Welthandelsorganisation. Bevor ich erzähle, was da passiert ist, muss man erstmal wissen, dass die Rolle dieser sogenannten transnationalen Organisation, also sowas wie WTO, EU ist ja auch eine Art Trans, also die über die nationalen Regierungen stehen, aber auch ihre Entscheidungen auch wichtige, sozusagen stärker greifen.
Also wo die Souveränität einzelner Staaten nicht mehr so viel zu bedeuten hat.
Richtig. Die Souveränität wurde stärker sozusagen transnationalisiert in Institutionen wie WTO, IWF, Weltbank etc. IWF und Weltbank haben quasi die Souveränität von Dritte Weltländer sowieso schon in 70er, 80er Jahren aufgehoben, ja, wenn es darum ging, Strukturanpassungsprogramme dort durchzusetzen. Mit der WTO hatten wir eine Situation, dass es sogar auf den Westen zugriff. Das heißt, die WTO hat wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen, die die gesamte Mitgliedsorganisation betroffen hat.
Also ja. Die bisher gedachte Globalisierung von vielen ausgeblendet, weil das betrifft die Dritte Welt, die hat es nötig, griff dann auch in den Westen ein.
Richtig. Und eine der wichtigsten Organisationen dafür war die WTO, die Welthandelsorganisation, weil Handelspolitik ist entscheidende Moment der gesamten Wirtschaftspolitik. Und diese WTO war knallhart neoliberal. Das heißt, ihre Politik setzte auf Privatisierung, setzte auf Marktöffnung, setzte auf Rückbau von sozialen Rechten, von Sozialstaat etc. pp. Und heimlich, ohne dass, ich war selber Aktivist, ich hatte das gar nicht so mitbekommen, ohne dass wir es gemerkt hatten, hatte sich aber weltweit eine Art größere Unbehagen, Unzufriedenheit, Widerstandswille gegen diese Globalisierungsinstitution gebildet. Und zwar sehr viel stärker in Südamerika und in Nordamerika, wo man es gar nicht denken würde. Und 1999, wie gesagt, tagte die Welthandelsorganisation ihre Jahrtausendrunde, Millennium Round hieß es, in Seattle in USA. Sie hatten sich Seattle ausgesucht, weil das so eine New Economy City ist.
Etc. Also nicht wegen der Grunge-Szene.
Ja, aber das hatten nämlich die WTO-Leute nicht ganz auf der Rechnung, dass Seattle auch ein Hochburg der amerikanischen Aktivismus ist, der US-amerikanischen Aktivismus ist. Und was dort passiert ist, war vollkommen irre, vollkommen außerhalb jeder Erwartung und Vorstellung, weil damals haben mehrere 10.000 Leute, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, in Seattle demonstriert, und zwar in eine Koalition, die man auch so nicht erwartet hatte. Und zwar amerikanische Gewerkschaften neben linksradikale Gruppen, neben Umweltaktivisten, neben Dritte Weltgruppen, neben mexikanische, südamerikanische Bauernbewegungen, sind alle dahin gekommen und haben gesagt, shut down WTO.
Das heißt, also es gab eine zum ersten Mal Solidarität, die global auftrat.
Ja, es war sogar mehr als Solidarität, es war eine globale Bewegungsaktion. Das heißt, es war eine transnationale wirklich Bewegungsaktion.
Gab es dafür ein Zentrum?
Nein, wenn man es vielleicht erstaunt sein, in dieser Zeit, dann war es die USA. Also die meisten Netzwerke, die meisten alternative Medien, die alternative Medien entstanden übrigens auch hier. Zum ersten Mal gab es internetbasierte Kommunikation, nämlich Indie Media USA. Das war sozusagen das erste Mal, wo wir haben alle Indie Media gelesen in der Zeit, weil in den Mainstream-Medien hat man wieder nur die Krawallbilder gesehen, das gab es natürlich auch, kleine Plünderungen und so weiter. Aber die Großteil der Demonstration 99 waren, wie gesagt, Gewerkschafter, waren junge Aktivisten, die zivile Ungehorsam gemacht haben, nämlich Blockaden der gesamten Innenstadt.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, das, was wir jetzt zuletzt in Hamburg gesehen haben, auch mit den ganzen Krawallen, das blenden wir jetzt mal aus, wir kommen später noch dazu, aber dass man sich dass sich Gruppen an einem Event beteiligen, um kollektiv dagegen zu sein, die sonst nicht so intensiv miteinander arbeiten. Der Beginn, der Startschuss war in Seattle, waren die Vereinigten Staaten.
Ja, das muss man so sagen. Es gab viel Inspiration von Südamerika, von Mexiko. Die zapatistische Bewegung war eine sehr starke Inspiration für diese global denkende und global agierende Bewegung. Sie hatten 96, also 3 Jahre davor, zu einer Art globalen Protestcamp in Chiapas eingeladen, wo viele Aktivisten dort zusammentrafen. Das war auch ein Vorläufer von dem, was später Weltsozialforum würde. Das heißt, eine neue Bewegung entstand in dieser Zeit, die sich aktionistisch bei den Treffen der transnationalen Institutionen getroffen hat, der Institution der Globalisierung, versucht hat, diese zu verhindern, diese zu stoppen, diese zu stören, gleichzeitig ihre eigenen Treffen organisiert hat, angefangen in Brasilien, dann ging es die ganze Zeit um die Welt, das sogenannte Weltsozialforum, wo Bewegungen und Aktivisten aus der ganzen Welt zusammenkamen, mehrere Zehntausende bis zu 100.000 und überlegt haben, wie sieht eine andere Welt aus. Das zentrale Motto des Weltsozialforums war, eine andere Welt ist möglich. Jetzt zurück zu Seattle. Was dort passiert ist, wie gesagt, hat alle überrascht. Auch die amerikanische Polizei war überrascht. Denen ist nämlich das Tränengas ausgegangen. Die hatten zu wenig eingepackt, ja, in diesen Tagen. Und das hat dazu geführt, und übrigens, es war halt auch so, dass die offizielle Gewerkschaftsführung die Demonstration eher außerhalb der Innenstadt organisiert hatte und die Aktivisten, die Blockade gemacht haben, natürlich im Zentrum. Irgendwann haben sich die Gewerkschaftsleute einfach gesagt, ey, nee, die schießen gerade die jungen Leute zusammen mit Tränengas und prügeln die, wir gehen dahin. Ich habe die Bilder gesehen, wie sozusagen aus dieser Demos spontan tausende Leute von den Gewerkschaftsdemos in die Innenstadt gegangen sind und dann entstand eine für die Polizei nicht kontrollierbare Situation. Tausende Leute waren dort, haben die Innenstadt blockiert. Das hat dazu geführt, dass der Gipfel etwa einen Tag verspätet überhaupt anfangen konnte. Die hatten das Freitag, Samstag, Sonntag. Der gesamte Freitag war futsch.
Für die da war ja auch dieses Motto, was bis heute ja auch immer dann auch oben drüber hängt, nämlich den Gipfel verhindern. Da können wir auch drüber reden, warum das eigentlich, was ist das alles ein Ziel, den Gipfel verhindern?
Na, bei WTO war das, wie ich finde, eine absolut richtige Forderung, weil WTO hat knallharte neoliberale Finanzmarktpolitik durchgesetzt. WTO war eine Institution der Finanzindustrie, kann man sagen, die die Politik der Finanzoligarchie weltweit sozusagen in die Welt reingepumpt hat. Und die zu verhindern, die zu Fall zu bringen, Shutdown der WTO, war eine absolut richtige Forderung. Und das hat dann geklappt, dieses Treffen. Ich meine, innerhalb der WTO gab es auch Konflikte natürlich zwischen den Staaten. Vieles, was die USA wollte, ging anderen viel zu weit und so weiter. USA waren natürlich die treibende Kraft, auch amerikanische Staat, ja, amerikanische Regierung in diesen Jahren. Das hat nicht hingehauen, die hatten intern viel zu klären. Dann haben sie noch einen Tag verloren und das Treffen wurde ergebnislos abgebrochen. Und das hat natürlich eine unglaubliche Boost gegeben, eine unglaubliche Dynamik und Motivation für Leute, ey, wir können was schaffen, wir können die stoppen. Und danach, ich erinnere mich, jedes Treffen von WTO, Weltbank, IWF, auch EU-Gipfel, gab es massive Demonstrationen, wo wir gesagt haben, wir stoppen euch, das soll nicht so sein. Ich selber bin viel auf vielen Demonstrationen gefahren und muss sagen, dass hier eigentlich die Geburtsstunde der sogenannten globalisierungskritische Bewegung war oder der Anti-Globalisierungsbewegung.
Da kommt auch Attac dann ins Spiel.
Da kommt auch Attac sozusagen, ist in dieser Zeit geboren worden. Und das war eine Bewegung, die von Anfang an ihre Anliegen global waren und ihre sozusagen Vernetzung global waren. Es war nicht so, man gründet sich erst national oder erst lokal, national, dann verbindet man sich irgendwie weiter. Nee, man von vornherein, die Bewegung traf sich auf globale Arena. Das war das wirklich Neuartige, diese Bewegung. Und wie gesagt, weil Sie haben es gerade schon angesprochen, der Hochburg dieser Bewegung war Vereinigten Staaten von USA. Ich erinnere mich im Jahre 1999, wie gesagt, nach Seattle, wir waren vollkommen elektrisiert, was ist denn da los, weil in den USA haben wir das gar nicht erwartet. Im März danach, also kurz danach, gab es ein Treffen der IWF in Washington oder New York? Nee, Washington. Wieder riesige Demonstrationen, sie konnten auch fast nichts machen und so. Und dann das Spannende ist, es war nämlich das Jahr 2000, es war das Wahljahr. Damals George Bush gegen, wer war denn da von Demokraten? Ich weiß gar nicht mehr. Kerry oder war das, egal. Das Interessante war, das kennen wir ja, dass die amerikanischen Präsidenten immer eine Art Wahlkonvention machen. Also so eine Art Wahlparteitag, wo der gekürt wird, der Kandidat. Und in den 60er Jahren gab es Proteste gegen diese Conventions. Und zum ersten Mal seit 60er Jahren, seit der Bürgerrechtsbewegung, seit der Anti-Vietnam-Bewegung, gab es im Jahr 2000 massive Demos, ich glaube 30.000 bis 50.000 Leute, bei Convention der Republikaner und bei Convention Demokraten.
Also praktisch Partei und Lager übergreifend.
Genau, und gegen beide. Gegen beide Parteien gab es eine unabhängige Bewegung auf der Straße, die 10.000 organisiert hat und mit Tränengas der Weg für Delegierten der Demokraten und Republikaner freigeschossen werden musste in den USA. Das war irre. Ja, das waren Gewerkschafter waren mit dabei, junge Aktivisten waren. Diese neue Koalition, die in Seattle sozusagen geschmiedet wurde, zum ersten Mal wirklich sichtbar wurde, ging weiter und erschütterte die politische Landschaft von den USA. Der Abbruch dieser Bewegung war der 9/11 2001.
Ein Feind, der von außen kommt und plötzlich war Patriotismus angesagt.
Absolut. Es wurden neue Gesetze verabschiedet, Patriotic Act. Viele Aktivisten wurden wirklich festgenommen. Das weiß man heute nicht. Viele Aktivisten der antikapitalistischen Bewegung in den USA wurden nach 9/11 festgenommen, in Gefängnis gesteckt. Und die Gewerkschaften haben sich zurückgezogen, offiziell aus der Bewegung, weil die meinten, das ist jetzt unpatriotisch, gegen unsere eigenen Eliten zu demonstrieren. Und da war die Dynamik in den USA erstmal gebrochen.
So. Aber da muss man den 11. September auch als einen Rieseneffekt in den Arbeitsmarkt nach innen und in diese Geschichten hineinsehen.
Absolut.
Nicht nur Terrorabwehr nach außen, sondern auch jeder, der jetzt für was anderes außer für mehr Rüstungsbudget protestiert, ist automatisch jemand, der dem Staat schwächt und vielleicht noch der anderen Seite zugehört.
Nach 9/11 gab es eine massive Repressionswelle seitens der amerikanischen Polizei und Geheimdiensten gegen antikapitalistische Aktivisten, gegen die globalisierungskritischen Aktivisten. Wie gesagt, unzählige sind in Gefängnis gekommen und es war kaum noch möglich zu demonstrieren in dieser Zeit. So, und dann hat sich der Schwerpunkt dieser Bewegung nach Europa verlagert. Das heißt, die großen Gipfelproteste waren nicht mehr in den USA, sondern dann kamen eben die großen Gipfel, die es in Europa gab. Wie gesagt, da in Europa haben wir zeitgleich hat diese Geschichten, die laufen. Wir haben, und der einschneidendes Erlebnis war Genua. Das war kurz davor, übrigens kurz vor 9/11. Aber in Genua haben wir zum ersten Mal in Europa, in Italien. Italien war damals Hochburg von linken Aktivismus und globalisierungskritischen Aktivismus in Europa. Und da geht ein G8-Gipfel hin in der Stadt von Genua. Es gibt gerade eine massive Rechtsregierung, Berlusconi, der mit so einer Art rechtsradikale Partei koaliert hat. Die sogenannte Nationale Allianz hießen die, deren Parteivorsitzende Francesco Fini, ein Verehrer von Mussolini übrigens, der war Innenminister in dieser Zeit. So, und dann kommt der Gipfel nach Italien und es gab eine massive Mobilisierung dagegen, was auch ein bisschen eine Mobilisierung gegen Berlusconi war, aber auch diese globalisierungskritische Bewegung, kam zusammen mit einer Anstimmung gegen Berlusconi, gegen diese Rechtsregierung, und es waren 300.000 Leute damals auf der Straße.
Und es krachte dann aber richtig.
Es krachte richtig in Genua. In Genua war es so, dass es Tage vorher schon zu massiven Ausschreitungen gekommen ist. Das, was wir heute als Schwarze Block erleben in Hamburg, das gab es in Genua in vielfache Größe. Und es gab dann zum ersten Mal einen Toten. Da wurde Carlo Giuliani von italienischen Polizisten in den Kopf geschossen. Ein 21-jähriger Aktivist, der dann quasi auf der Stelle starb. Und das war natürlich ein Riesenschock, dass in der freien Welt, in Europa, Demonstranten erschossen werden.
Das erinnerte ja an Deutschland 67 ein bisschen.
Eigentlich noch krasser. Eigentlich noch krasser, weil unzählige Menschen dort verletzt worden sind in Italien. Also ich kam nicht durch damals, unser Bus, ich kam damals aus Österreich, ich habe damals gelebt. Wir wurden abgewiesen, weil wir schon in irgendwelchen Dateien waren. Aber meine Schwester war da, meine viele Freunde waren da. Also was da an Repression gegen Demonstranten passiert ist, gab es seit den 70er Jahren so nicht mehr. Also von Hubschrauber wurden Tränengas reingeschossen in die gesamte Demonstration. Es gab einen Riesenskandal, wo in einer Schule, wo Demonstranten geschlafen haben, nachts Polizeieinheiten reingeritten sind und alles kurz und klein geschlagen haben. Wirklich Leute in Schlafsäcke mit Knüppeln so zusammengeschlagen haben, dass sie alle Krankenhaus kamen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass nur ein Mensch dort starb. Was wichtig ist, ist, dass Genua eine Art Wendepunkt war, allerdings für die globalisierungskritische Mobilisierung, weil man festgestellt hat, wir können mit der Polizei, wenn wir uns mit denen anlegen, mit dem Ziel, die Gipfel zu verhindern oder die sogenannten rote Zonen zu durchqueren, Chaos zu stiften, diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Das war die Einsicht, die in der Bewegung sich eigentlich durchgesetzt hat.
Aber das hat man in Hamburg ja jetzt nicht gesehen.
Ja, jetzt machen wir einen kleinen Sprung vielleicht. Ich will nochmal auf einen Punkt hinkommen. Ich selber habe in dieser Zeit bis Genua, ich habe den Schwarzen Block einigermaßen verstanden. Ich war nie selber so.
Aber erklären Sie mal, der Schwarze Block, was ist denn das?
Ja, Schwarze Block ist eine Aktionsform eigentlich. Also man kleidet sich schwarz und geht auf Demos. Und zwar organisiert in Kleingruppen. Diese Bewegungsform, diese Aktionsform kommt aus der Häuserbesetzer-Szene, aus der autonomen Linken. Und das hatte die Funktion gehabt, weil man die Häuser geschützt, also es gab ja besetzte Häuser, die dann geräumt wurden von der Polizei. Man hat versucht, die zu schützen, man hat sich mit Polizei angelegt, man war militant, also man hat sich mit dem Staats, man hat die Gewalthoheit des Staates nicht akzeptiert, hat sich damit angelegt. Und da hat man sich vermummt, um nicht erkannt zu werden, natürlich. Ja. Und es war auch ein Teil des antifaschistischen Kampfes in 80er und 90er Jahren. Das vergisst man heute ein bisschen, aber in 80er und 90er Jahren waren so viele militante Neonazis auf der Straße, dass es für mich tatsächlich eine Notwendigkeit war, sich mit denen auch anzulegen, dass man die Straße denen nicht überlässt. Teilweise in ländlichen Regionen war es einfach mit friedlichen Mitteln nicht zu machen, weil die Polizei genau auch nichts gemacht hat. Daher hat sich die Antifa-Bewegung auch aus dieser autonomen Szene, aus dieser jungradikalisierten Szene Anfang 90er, in der Zeit, wo viele Migranten, viele türkischstämmige Mitbewohner einfach umgebracht worden sind. Wir erinnern uns an Mölln, Solingen und etc. pp. Da war es sozusagen eine Art Gegenwehr. Und wenn man sich mit Nazis anlegt, mit großen Nazi-Hooligan-Gruppen oder organisierte Gruppen, da war es auch wichtig, dass man sich vermummt, weil nachher man auf dem Dorf nicht sicher war. So, So ein bisschen aus der Zeit kommt es. Und diese Black Blocs kamen natürlich auch zu diesen, verstanden sich als radikale Antikapitalisten und kamen auf diesen Gipfelproteste mit dem Ziel, möglichst viel Chaos anzustiften, dass diese Gipfel abgebrochen werden, nicht stattfinden können, etc. pp. Und es gab immer auch ein weiteres Kalkül, wo es hieß, wenn wir nicht was abfackeln, dann werden uns die Medien ignorieren.
Und ich muss, also es muss ein Auto brennen, damit wir wahrgenommen werden.
Genau.
Und auch wenn man uns erstmal mies darstellt, aber wir kriegen erstmal Publicity.
Genau. Das ist auch immer eine Logik gewesen, diese Aktionen. Und es ist, wir reden jetzt analytisch darüber. Ich finde sowas nicht gut. Ja, ich würde sowas selber nie machen. Aber leider ist ein Stück Wahrheit drin.
Ja, die Taktik ging auf. Ja. Also, dass zum ersten Mal man wahrgenommen wurde und man auch als große Gefahr dann erstmal überspitzt dargestellt wurde. Heute sind wir in Hamburg, das ist nicht ganz ungefährlich. Wir haben es spätestens auch seit Genua. Aber wenn es darum ging, in den Medien aufzutauchen, ohne dafür bezahlen zu müssen, hat das funktioniert.
Vor allem in die globalen Medien. Ja, es trifft sich irgendwo eine IWF-Tagung, da sind Rauchwolken, da sind Straßenschlachten. Alle globalen Medien berichten darüber. Es ist bitter. Wenn man friedlich demonstriert hätte und 100-mal so viele Leute gewesen wäre, hätten die Medien dich wahrscheinlich ignoriert. Das ist die bittere Logik, wie die Medien funktionieren. Trotzdem war es aber so, dass nach Genua ein Umdenken eingesetzt hat. Ich kenne ja viele aus der autonomen Szene, aus meiner politischen Arbeit und auch viele, die früh in den schwarzen Block waren, die alle das abgelegt haben. Die gesagt haben, das funktioniert so nicht mehr, der Staat macht uns fertig auf längere Sicht und wir müssen umdenken.
Es eskaliert auch, das heißt, es kommen immer mehr Leute dabei zu Schaden, die überhaupt nichts damit zu tun haben, weil sie die Straße nicht schnell genug verlassen können, Anwohner zum Beispiel, weil alles eingekesselt wird. Und vielleicht sollten wir auch dahin kommen, wie wir heute nicht mehr wissen, ob dieser Black Block eigentlich schon Black Rock ist. Also dass Eliten da hinein investiert haben und dort Agenten, Provokateure drin haben, die diese Straftaten begehen. Das können wir heute ja nicht mehr ausschließen. Um ein extrem mieses Image am Ende, diese Bilder am Ende einen Gipfel beherrschen. Das ist ja im Moment in Hamburg so. Man sieht ja nicht mehr das Positive. Man sieht eben nur die abgefackelten Kleinwagen. Und der Otto Normalbürger sagt eben, Porsche-Zentrum Hamburg, das könnte ich noch verstehen unter Zeichen gegen den Kapitalismus. Aber abgefackelter Kleinwagen von einer Hebamme, das sind ja wohl durchgeknallte. Und wenn man das eben mit links dann verbindet, dann habe ich mir spontan, wem nützt es? Ich kann es jetzt nicht beweisen, aber das wäre eine Taktik, die ich, wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, wählen würde. Ich würde sagen, lasst uns den paar Gewalttätige unterschieben. Und Sie haben es mir im Vorgespräch auch gesagt, während man sich früher im Schwarzen Block kannte, war das dieses Mal auch anders.
Ja, wie gesagt, der Schwarze Block war in der Geschichte ein Teil der, die aus der autonomen Szene kam, aus den besetzten Häusern und so weiter. Man kannte sich. Ja? Man wusste ungefähr, wer das ist. Man wusste, wer in den Bezugsgruppen sind, wer die anderen sind. Ich habe alle meine autonomen Freunde und die ich von früher kenne, gefragt, wer ist das? Und niemand in Hamburg weiß, wer das war. Niemand kann sagen, wer das war, weil die organisierten autonomen Gruppen, das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten, weil das heißt ja, Gewalttäter, Schwarzer Block, alles Autonome, alles die Linke. Ja? Das ist sozusagen die Kette, die gerade in den Medien auch so ein bisschen reproduziert wird. Die organisierten autonomen Gruppen haben sich in Hamburg extrem diszipliniert verhalten. Wenn man sich die Bilder anschaut von dieser Demonstration Welcome to Hell, ich nicht gut finde, weder vom Motto noch von der Form und so weiter, bin kein Fan davon, so Demonstrationen zu machen. Aber die haben sogar die meisten Teile dieser Demonstration haben ihre Vermummung abgelegt, was ja ihre eigentliche Aktionsform ist. Die waren unvermummt, bis auf ein paar. Und das hat die Polizei trotzdem zum Anlass genommen, die Demonstration vollkommen. Das habe ich noch nie erlebt, dass ein super linksradikale autonome Demonstration mit über 10.000, vielleicht 20.000 Leute freiwillig ihre Vermummung unternimmt. Das habe ich noch nie erlebt.
Man spricht ja dann, die Polizei, die Massenmedien sprechen ja von 1.000, die im schwarzen Block hardcore vermummt waren und gewaltbereit. Stimmt diese Zahl?
Naja, die Frage ist, wie man misst und wen misst man. Meine These ist, wir haben hier zwei Phänomene. Der eine Phänomen sind sozusagen die autonomen Aktivistinnen, autonome Bewegungen, die es gibt, die in Hamburg ja ihren Hochburg übrigens hat in Deutschland. Gerade in Schanze, in St. Pauli und so weiter.
Hafenstraße.
Ist stärker als in Berlin inzwischen, muss man sagen. Ist der Hauptstadt der Autonomen. Das ist die eine Sache. Und die andere, und ich meine, es ist völlig klar, wenn die Polizei mit ihren militarisierten Einheiten in eine Demonstration, wo diese Autonomen sind, eingreift, diese Leute mit Pfefferspray, mit Schlagstöcken, man kann die Bilder ja sehen. Es ist offensichtlich, das haben viele Journalisten auch bestätigt, dass die Polizei die Demonstration angreift, ohne vorher angegriffen worden zu sein, am Donnerstag. Wenn die das machen, ist doch klar, dass da auch Flaschen zurückfliegen und Steine zurückfliegen. Das weiß man.
Ja? Ich habe auf der anderen Seite aber auch gesehen, einen Tag später dann auch drauf, dass in anderen Stadtteilen jede Menge Autonome, jedenfalls so gekleidete, vollvermummte Personen durch Nebenstraßen gegangen sind, Elbchaussee, und haben einfach Kleinwagen angezündet. Da gab es überhaupt keinen Kontakt mit der Polizei. Das habe ich auch gesehen.
Das ist das Interessante. Darüber würde ich gerne mal sprechen. Weil ich war damals 2007 bei der Organisation der Demonstration beim letzten G8-Gipfel in Heiligendamm beteiligt. Und dort hatten wir das erste Mal schon das Phänomen, dass aus der Demonstration auf einmal vollkommen crazy Aktionen gelaufen sind. Niemand wollte, dass von uns Gewalt ausgeht. Auf einmal sind aber ein paar Sachen passiert, die wir alle nicht, was ist das für ein Mist? Und niemand kannte diese Leute. Das war das erste Mal, wo wir wissen, die gesamte organisierte schwarze Block und die Autonomen waren super diszipliniert. Trotzdem sind Sachen passiert, die niemand wollte. Das war das erste Mal. Jetzt in Hamburg, finde ich, ist es noch viel krasser, weil die Bilder, die Freitagabend durchs Netz gingen, diese Horde, dieser Mob, die schwarz gekleidet durch Altona und durch Schanze zieht, Kleinautos zerstört, kleine Tante-Emma-Laden attackiert, kleine türkische Gemüseläden attackiert, teilweise alternative Läden attackiert, das können keine Linke sein. Linke machen sowas nicht. Es gibt einzelne Gruppen aus Ausland, die sowas machen, die sich irgendwie der Linken zugehörig führen. Ich würde sie nicht als Linke bezeichnen. Das sind so gewisse nihilistische Anarchisten aus Griechenland, die an nichts mehr glauben. Es gibt eine Strömung in Frankreich bei den Anarchisten, die sogenannten Insurrektionalisten, also Aufstandsbefürworter. Die haben auch so ein Manifest gehabt, der kommende Aufstand, so ein bisschen intellektuell auch.
Ja, ja.
Die machen sowas. Ich glaube, das waren auch Leute bestimmt aus, es gibt Vermutungen aus Frankreich und Griechenland und so weiter da.
Vielleicht auch aus Spanien, kann ja auch sein.
Spanien weiß ich jetzt nicht, kenne ich jetzt nicht so eine Art Aktionistisch, dass Leute so eine Aktion machen. Griechenland und Frankreich gibt es so Leute.
Aber worauf ich hinaus möchte, also nachvollziehbar, ich habe ja auch versucht, eine Analyse zu wagen. Es ist wirklich sehr komplex, weil wir sprechen hier, ohne die Dinge konkret beweisen zu können, einfach aus der Analyse heraus, was logisch wäre. Aber wenn man sich mal umschaut, um Deutschland herum, Länder, die durch die deutsche Wirtschaftspolitik, Deutschland ist sehr stark, diese Länder niederkonkurriert haben, dass es da eine ganze Generation von Jugendlichen gibt, die sich als Verlierer sehen, sagen, dann findet das in Deutschland statt, der Frau Merkel und ihren Freunden zahlen wir es mal heim. Das muss man mit einrechnen.
Das muss man mit einrechnen. Für sowas habe ich vielleicht sogar ein bisschen moralisches Verständnis, auch wenn ich es politisch für extrem dumm halte und auch kriminell halte trotzdem. Ja. Aber nochmal zurück. Was in Hamburg passiert ist, ist ja eine Zerstörung von einfachen Autos, einfachen Läden in der linken Hochburg-Schanze. Das heißt, dieser Mob zieht durch eine absolute Hochburg der Linken und zerstört da die Sachen der Anwohner.
Das heißt, auf Berlin übertragen, um es den Kapitalisten zu zeigen,
zerstören wir Kreuzberg
ab.
Genau, so. Ich meine, und zwar nicht einfach Luxusautos, sondern die kleinen Autos in Kreuzberg, die alternativen Buchläden in Kreuzberg. Das machen Linke nicht. Das ist, und da muss ich sagen, also es gibt inzwischen Berichte, das steht sogar in Mainstream-Medien, dass Nazi-Hooligans dort identifiziert worden sind. Ich meine, wie viele Nazi-Hooligans mit Verfassungsschutz irgendwie verquickt sind, darüber können wir Vermutungen anstellen, aber inzwischen wissen wir, dass da Verbindungen bestehen. Und es sind Zivilpolizisten enttarnt worden in Hamburg, übrigens damals in Heiligendamm auch, die als sogenannte Agent-Provokateure gearbeitet haben. Das heißt, es sind Polizisten, die sich schwarz kleiden. In Genua übrigens gab es das in massiver Form. Da gibt es Videoaufnahmen von oben, von Dächern, von Anwohnern aufgenommen, wie eine Gruppe von 30, 40 Schwarzvermummte, alle mit Steinen, Molotow-Cocktails und so weiter, in die Polizeikette gehen. Polizeikette geht auf, die gehen da rein, ziehen ihre Masken auf, sind alles Polizisten. Ja? Da gibt es in Genua Aufnahmen. In Hamburg ist jetzt gerade wieder ein Agent-Provokateur enttarnt worden. Die normale Presse, die Mainstream-Presse schreibt, weil es war nämlich so, die haben einen enttarnt, dann haben sie den gejagt. Da kamen andere Zivilpolizisten, die in der Nähe waren, haben ihre Pistole gezogen und in die Luft geschossen. Also in Hamburg wurde in die Luft geschossen. Und in der Mainstream-Presse stand, die wollten einen normalen Bürger schützen, aber dieser Bürger war ein Agent-Provokateur, der enttarnt worden war von anderen Demonstranten, von anderen Aktivisten. So. Also, zusammengefasst, das, was Freitagabend passiert ist, hat mit linken Aktivisten in Deutschland gar nichts zu tun. Zum ersten Mal, wo ich das erlebt habe, hat sogar eine Sprecher der Autonomen, nämlich der Roten Flora in Hamburg,
sich distanziert.
Das habe ich noch nie erlebt. Weil früher hieß es immer, ja, alles, die gegen Staat ist, alles, die gegen, alles ist irgendwie, man darf sich nie distanzieren. Ich wurde als Attacksprecher immer sehr gehatet, weil ich mich auch schon mal distanziert hatte 2007. Aber jetzt hat die Sprecher der Autonomen sich davon distanziert. Das macht so keinen Sinn. Ich glaube, man kann es nicht wissen. weil wir sozusagen letztlich Vermutungen anstellen, weil wir Indizien sammeln. Aber ich glaube, dass es inzwischen Indizien gibt, dass das, was am Freitagnacht in Hamburg rummarodiert hat, eine Art Schwarm ist von Hooligans, von Polit-Hooligans, Linke und Rechte. Links, es gibt keine linke Hooligans, es ist eigentlich Quatsch. Also von irgendwie sich antikapitalistisch verstehende Hooligans, Problemjugendliche, auch aus dem Kiez, die dazu kamen. Und mit einem Beitrag der deutschen Geheimdiensten und Polizei.
Kann man vielleicht auch sagen, dass es vielleicht auch so ist, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die zum Teil auch so gelangweilt ist. Ich spreche immer dann von Kids mit reichen Zahnarztämtern in Süddeutschland, dass die Action brauchen. Und wenn sie eben keine Lust oder den Mumm nicht dazu haben, Extremsportarten zu betreiben, dann gehen die dorthin wegen des Adrenalins. Das gibt es ja auch Filme über die Hooligan-Szene, wo Leute sagen, ja, kickt mich einfach. Kann man das ausschließen, dass da auch welche davon dabei sind? Leute, die dann ihr bürgerliches Leben nach Süddeutschland zurückkehren und wieder bei Mercedes-Benz am Band arbeiten. Und Papi, wo warst du? Und ja, ich war am Wochenende bei der Freundin.
Oder eher in der Werbeagentur statt am Band. Also es sind eher vielleicht so Leute, die wirklich Hipster sind oder so. Das gibt es sicher auch. Wie gesagt, aber nochmal zurückzukommen. Wir reden hier von ein paar hundert Leute maximal, die Freitagabend in Hamburg marodiert haben. Das ist was anderes in Altona und in Schanze. Das ist was anderes als die Auseinandersetzung, die es dann in Schanze gab gegen die Polizei und gegen Banken. Als die Polizei in Schanze eingerückt ist, die haben friedliche Fest- und Partys attackiert. Ja, es gab viele Partys, Leute haben getanzt, die Polizei ist eingeritten in Schanze, hat diese Leute attackiert. Dass da in einem alternativen Hochburg wie Schanze Leute mit Steinen und sowas zurückschmeißen, das weiß jeder. Wenn die Polizei ein Fest attackiert, fliegen Steine zurück, fertig. Das ist so, muss man nicht gut finden, muss man nicht klug finden.
Aber auch darf nicht überrascht sein. Aber lassen Sie uns mal hier zum
Aber wie gesagt, das, was Freitagnacht passiert ist, das ist etwas, wo ich denke, das ist nicht organisch aus der Bewegung. Das ist nicht organisch sozusagen aus der Protestszene zu erklären. Niemand weiß, wer diese Leute sind. Niemand hat sich hinter die gestellt. Alle, inklusive autonomen Gruppen, haben sich davon distanziert. Und es gab Zusammenstöße übrigens zwischen diesen Mobs und autonomen in Schanze, die teilweise die kleinen Läden verteidigt haben.
Herr Schajer, lassen Sie uns in diesem Format vielleicht jetzt mal auch auf die Zukunft blicken. Okay, dass diese...
Vielleicht noch eine Sache. Und zwar, ich muss eine Sache auf die Strategie der Polizei zu sprechen kommen, weil anders als in Heiligendamm war so, dass die Polizei am Anfang sehr stark versucht hat, zu deeskalieren, zu kooperieren, viel Dialog geführt hat mit uns. Ich kann mich gut daran erinnern, es gab öffentliche Dialoggespräche zwischen Attac und der Polizeikommandeure in Rostock. Es gab eine angenehme, kooperative Stimmung im Vorfeld. Es gab Camps für alle, die Logistik wurde von der Stadtregierung gestellt. So. Und es hat trotzdem geknallt, aber man hat es sehr leicht wieder in eine friedliche Bahn lenken können. In Hamburg haben wir eine komplett andere Strategie der Polizei. In Hamburg war die Polizei von Anfang an auf Eskalation aus. Ich würde sagen, das ist eine Strategie der Spannung, die hier durchgeführt worden ist. Es fing an, ich meine, der Einsatzleiter, Herr Dudde, ist bekannt für eine absolute Hardcore-Linie. Das ist ein Haut-drauf-Polizist. Man muss wissen, dass seine Karriere begann, als Herr Schill Innenminister war in Hamburg, also eine Art krasse Rechtsaußen, die dort mal kurz in der Koalition war. Und viele Offiziere unter Herr Dudde haben gekündigt, haben um Versetzung gebeten, weil sie unter ihm nicht arbeiten wollten, weil sie meinten, das ist vollkommen unverantwortlich in der Vergangenheit, was dieser Typ macht. Dass der jetzt nochmal zum Einsatzleiter diese Operation geworden ist, ist ganz klar, es war von vornherein auf Eskalation aus, dass die Demonstranten keine Camps bekommen haben. Ich meine, es gab ein Gerichtsurteil, dass die Leute Übernachtungsplätze brauchen, es in Camps gegeben werden sollten. Die Polizei hat sich über den Gerichtsurteil gestellt, am Dienstag, am Mittwoch, hat Schlafende in Zelten attackiert, etc. Die Stimmung vollkommen angeheizt. Donnerstag die Demonstration attackiert, etc. Die waren immer darauf aus, dass es wirklich knallt. Das ist ganz klar, dass es gewollt war. Und hier muss man unterscheiden, wenn irgendwelche Hooligans, von denen wir nicht wissen, wer das ist, von dem ich immer mehr den Verdacht habe, dass der Verfassungsschutz eine relativ starke Rolle da drin spielt, wenn die Chaos machen, wenn die was zerstören, okay, das ist wirklich schlimm. Wenn aber politische Entscheidungsträger, die eine Armee von 20.000 hochbewaffneten Polizisten auf eine Eskalation ausrichten und unzählige friedliche Demonstranten verletzen, das hat eine ganz andere Gradweite. Das ist eine andere Qualität und das müsste ganz andere Konsequenzen haben. Das ist nicht das Gleiche.
Ja, vielleicht kann man das Herr Schaja, aber jetzt, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Es wird jetzt viele Polizisten geben. Ich weiß, dass auch Polizisten unser Programm hören. Viele haben auch im Netz auf das, was ich gemacht habe, reagiert, weil ich habe gesagt, wir müssen aufhören, nur Forderungen an die anderen zu stellen.
Sondern das ist vollkommen richtig.
Auch mal auf uns selbst gucken, ob wir diese Globalisierung, die wir bekämpfen, gleichzeitig auch nutzen. Das ist ja schwierig gerade. Heute ist es so wahnsinnig schwierig, gegen ein System zu sein, das man permanent nutzt. Ja, also vielleicht nicht nur gegen was sein, sondern versuchen, mit dieser anderen Seite, mit denen müssen wir leben, weil wir teilen mit denen denselben Planeten, ob wir wollen oder nicht. Also ist ja das, worüber ich nachdenke. Und da möchte ich jetzt auch mal hinkommen. Aber vorher nochmal, es wird jetzt Polizisten geben, die sagen, das war ganz anders, die haben angefangen. Aber das klären wir ja eben nie bei so einer Geschichte, wer jetzt angefangen hat, ob es eine Aktion oder eine Reaktion war. Lassen Sie uns deswegen auf
die Zukunft... Ich will noch eine Sache vielleicht klarstellen.
Schon wieder.
Die einzelnen Polizisten tragen in seltenen Fällen wirklich eine Verantwortung. Es gibt Leute, wo ich mir sagen würde, ey, ihr müsst nicht so handeln, ihr müsst nicht so hart draufhauen, das muss nicht sein, aber
das gilt auch für Linksautonome.
Ja,
ihr müsst diesen Stein nicht nehmen,
gesagt,
ihr könnt auch die beschimpfen oder eine Flasche Bier rüber.
Letztlich bringt das nichts, letztlich bringt das gar nichts. Ich sage ich immer meinen autonomen Ex-Freunden, auch wenn ihr, das ist als Strategie auch total sinnlos, weil man nie gewinnen kann in dieser Art und Weise. Was soll denn da gewonnen werden? Aber ich denke auch, dass die Polizei auf Polizeibeamten hier massiv verheizt worden sind. Das muss auch nochmal klargestellt werden. Von der Einsatzleitung, vom Innenministerium werden die Leute, es gibt Berichte, die uns erreichen über Facebook von einzelnen Polizeibeamten, die sagen, wir haben Schichtsysteme gehabt, wo wir vollkommen übermüdet waren, wo es absolut unmöglich war, da überhaupt zu arbeiten, vollkommen Überreizungen auch entstanden sind im Einsatz. Das heißt, solche Eskalationsstrategie, Strategie der Spannung, die von oben geführt wird, verheizt natürlich auch die unsere Mitbürger, die in der Polizeiuniform sind. Ja, das ist für die natürlich, gibt's auch traumatische Erlebnisse. Ja, wenn junge Leute neben denen auch am Bluten oder wenn du selber sowas machen musst. Am Ende, ich weiß nicht, wie psychologisch, wie man das verarbeitet. Das ist auch nicht gut für die. Aber hier werden die Polizeileute auch reihenweise verheizt. Meine Kritik richtet sich überhaupt nicht gegen die einzelnen Polizeibeamten, sondern gegen die Einsatzleitung und die Innenminister.
Ich muss ja auch sagen, dass so etwas ja dann auch eine Gruppendynamik hat. Man kennt es ja von embeddeden Journalisten, die dann plötzlich selbst zur Waffe greifen, weil die Truppe angegriffen wird, ohne zu realisieren, dass diese Gruppe ja gerade jemand anders hat. Also das ist ja das, worauf man auch setzen kann. Aber das führt uns jetzt sehr tief in die Psychologie. Mhm. Möchte ich wegkommen, weil das ist ein eigenes Thema. Herr Schaja, worauf ich möchte, ist die Zukunft. Welche Formen des Protestes sind zeitgemäß? Weil am Ende ist es ja ein Krieg der Bilder und diesen Krieg haben die Massenmedien dahingehend gewonnen, dass sie sagen, guck mal, das sind linke Demonstranten, die alles kaputt machen, sogar euch, die Bürger, für die sie angeblich kämpfen. Und wenn ihr diesen Staat übergebt, dann wird er jedenfalls noch mieser, wie ihr den jetzt schon findet. Also mit denen könnt ihr keine Geschichte. Das ist das, was so transportiert wird. Aber welche Formen der Veränderung, nenne ich jetzt mal, das ist Change, ja, auch dieses Wort ist belastet inzwischen, sollte man in Zukunft wählen? Also lohnt es sich noch, auf solche Demonstrationen zu gehen, zu einem nächsten G-Gipfel zu gehen oder bringt das gar nichts, weil man ja das nicht mehr kontrollieren kann? Weil man kann ja auch die Agenten, Provokateure nicht steuern, man weiß es eben nicht. Am Ende wird man bildtechnisch ausgeschlachtet und benutzt. Kann man so noch demonstrieren oder sollte man andere Formen wählen? Welche wären das denn?
Es gibt viele Formen, die wir einsetzen sollten, um zu einer anderen, gerechteren, demokratischeren, humanistischeren Welt zu kommen. Es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die eine Form, wie man handeln soll. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in seinem Alltag das lebt, was wir wollen. Ja, das sozusagen, es wird im KenFM ja auch immer wieder gesagt, dass wir Macher werden. Die andere Welt müssen wir machen. Die wird uns niemand schenken. Die steht auch nicht irgendwo hinten in der Schublade, die jemand holt und dann auspackt zum Weihnachten, sondern die muss einfach gemacht werden. Das ist ein Evolutionsprozess der Menschheit, in dem wir drinstecken. Ich finde aber politische Protest weiterhin sehr wichtig, weil Anliegen in der Gesellschaft sichtbar, hörbar und gestärkt werden dadurch. Ja? Natürlich sind Proteste immer kompliziert. Es gibt Teile dieser Proteste, die man nicht gut findet. Es gibt Staat, der immer versucht, die Proteste zu zersetzen. Das ist auch nichts Neues, das kennen wir historisch. Ja. Trotzdem finde ich, dass es nicht ausreicht, einfach nur selber zu gucken, was ich in meinem Umfeld alleine mache. Das ist die Basis. Wir müssen uns aber auch darum kümmern, was in der Gesellschaft, was im Staat, vom Lokalparlament über Landesparlament, über Nationalparlament, über in transnationalen Organisationen, was dort passiert. Weil hier werden letztlich auch die Spielräume festgelegt, wie viel wir in unserer Umgebung machen können, wie wir miteinander sind. Wenn die große Politik in eine komplett falsche Richtung geht, können wir viel Arbeit an Basis machen, das ist wichtig. aber es kann auch oft viel zerstört werden. Deswegen glaube ich, dass das miteinander einhergehen muss. Zu beginnen, eine auf Kooperation basierende humanistische Welt zu leben, zu machen, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Verwaltung der Gesellschaft über die Politik sich diese Richtung eher anpasst und nicht eine elitenorientierte Gegeneinander von Konkurrenz und Machtkampf untergeordnet wird.
Sie sind ja Bewegungsforscher. Können Sie vielleicht zum Schluss des Gesprächs nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet, wie diese Arbeit praktisch aussieht? Weil Sie lernen ja immer wieder auch an Universitäten und arbeiten an Ihrer Doktorarbeit, die jetzt mal langsam fertig werden sollte. Aber Herr Schajar, was macht ein Bewegungsforscher und vor allem, was lernen Sie als jemand, der nicht mehr mit dem Schwarzen Block mitläuft oder dann mal kurz dabei ist, aber dennoch auf Schauplätzen unterwegs ist, global? Was lernen Sie aus Hamburg? Was ist Ihr Ratschlag an alle, die das jetzt hören und sich als politische Aktivisten verstehen? Was lernen wir aus Hamburg?
Also nur mal, um es klarzustellen, ich bin nicht in der Schwarzen Block aktiv gewesen. Ich war, als ich 17 war, bin ich auf die Antikriegsdemonstration gegangen in Köln damals. Als der erste
Aber
Golfkrieg
schwarz
war.
Gekleidet mit Palito.
Genau, als der erste Golfkrieg war. Ich war jung, ich bin auf Demos gegangen und ich wollte bei den Entschiedensten sein. Und das waren für mich der Schwarze Block, die Autonomen. Habe ich ein Palästinensertuch gekauft, eine schwarze Kapuzenpulli, bin da hingegangen. Ich bin aber kurz danach, habe ich dann irgendwie Marx entdeckt, bin Sozialist geworden, habe gemerkt, nee, das ist so nicht, sondern man muss eigentlich die arbeitende Bevölkerung erreichen und dann habe ich mir ein Hemd gekauft statt schwarzen Pulli. Ja? So, das war sozusagen der Werdegang, dann, als ich dann 19 war. Das war dann schnell vorbei. Zu Bewegungsforschung. Bewegungsforschung versteht sich als Unterteil der Sozialwissenschaften, der Soziologie oder Politikwissenschaft. Das ist ein Forschungszweig, der in den USA sehr stark, sehr viel stärker ist, institutionalisiert ist im Universitätswesen. Da gibt es Lehrstühle dafür, Professoren dafür, in Italien übrigens auch. In Deutschland ist es kaum vorhanden. Es gibt einzelne Institute, die Bewegungsforschung machen, einzelne Leute, aber es ist sehr, sehr, sehr klein im deutschen Universitätswesen. Ich habe versucht, eine Doktorarbeit, die ich schon vor langer, langer Zeit angefangen habe, fast fertig habe, aber dann seit 6 Jahren eigentlich fast nicht mehr richtig verfolgt habe, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Ich habe versucht, mich tatsächlich mit der globalisierungskritischen Bewegung zu beschäftigen und vor allem mit Fragen, die mich interessiert haben, nämlich die Frage der Macht. Weil das ist etwas, woran die Bewegungen immer scheitern. Wir fordern die Macht heraus, aber wie kann man es verhindern, dass Bewegungen selber die alten Machtverhältnisse wiederholen?
Das ist das Problem der Revolution.
Das ist Grundproblem. Also ich mache praktisch Grundlagenforschung, wenn man so will. Ich glaube, dafür gibt es kein letztendliches Ende, keine letztendliche Lösung. Es gibt viele historische Erfahrungen, aus denen wir lernen können, wie wir uns organisieren können, wie wir die Mächtigen herausfordern können. Weil ich glaube, wir kommen da nicht drum herum. Die Mächtigen, die Eliten mit all ihren Apparaten, mit all ihren Denkstrukturen, werden ihre Privilegien nicht freiwillig hergeben. Dafür gibt es leider keine geschichtlichen Belege. Dass sie irgendwann hingekommen sagen, ey, ach, ihr habt recht, wisst ihr was? Komm, ich...
Sklaverei,
ja,
mich überzeugt, finde ich nicht gut.
Meine Sklaven schenke ich so, ja, es stimmt. Oder meine Milliarden, die ich habe...
Sozialstaat bauen wir aus, finde ich super.
Mir reichen 2 Millionen. Kein Milliardär würde das tun. Es gibt Milliardäre, die jetzt die Hälfte ihres Reichtums geschenkt haben. Ich finde das eine gute Geste. Aber es ist jetzt nicht... Die werden das nicht tun. Deswegen kommen wir um einen Konflikt, kommen wir nicht drum herum. Aber wie schaffen wir es, im Konflikt selber nicht so werden wie die? Das ist eigentlich die Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Und habe versucht, die Geschichte der neuen sozialen Bewegung mir anzuschauen und daraus zu gucken. Es fehlen noch 50 Seiten. Wenn ich nicht so viel auf Demos fahre und wenn ich nicht so viel KenFM-Blogs mache, komme ich vielleicht dazu, die mal fertig zu machen.
Herr Schajar, man kann auf Demos gehen, man kann die Analyse machen, aber man kann auf der anderen Seite auch ein Netzwerk der Handeln, nenne ich das jetzt mal, auch machen. Wir haben das in Griechenland versucht und das funktioniert super, wo wir sagen, okay, wir können zwar die linke Regierung und ihre Kumpanei mit der Troika nicht beenden, wir können aber unsere Solidarität mit denen zum Ausdruck bringen, indem wir konkret vor Ort helfen, weil das Kind, was da jetzt am Tropf liegt und keine Medikamente bekommt, das hat keinen politischen Sachverstand, es wird gerne überleben, da helfen wir einfach. Wie stark müssen wir da werden? Weil ich habe gesagt, diese reinen Plakate mit zum Teil berechtigten Forderungen an die Eliten und umgedreht auch, dann müsst ihr aber auch euren Konsum ändern. Ihr wollt ja auch günstige Preise. Eine lange Diskussion, ihr wollt alle Billigflieger und so weiter. Wie kommen wir davon weg? Ja, wir können das ja auch noch machen, aber wie können wir diese andere Geschichte auch anschieben und sagen, okay, was kann ich denn jetzt tun? Bis zum nächsten Gipfel kann ich doch vielleicht meinen Konsum ändern. Welche Netzwerke haben wir schon, die wir nutzen könnten? Was liegt denn eigentlich brach bei den politisch Intelligenten, die sich für auch Handelnde halten?
Aber wissen Sie, es gibt so viele Netzwerke. Ich kann jetzt keine einzelnen nennen. Ich kann nur aus der Geschichte mal eine Wechsel im Denken anführen, weil die sozialistische Bewegung hatte unter Marx bis Lenin immer die Vorstellung gehabt, wir müssen den Staat erobern. Wir müssen sozusagen die Zentralen der Macht erobern. Dann können wir es anders machen. Ja? Und die Erfahrung war erstens, es klappt nicht immer. Und zweitens, man kann sich da drin auch wirklich selber anpassen und so wären wie die anderen.
Also wie die Grünen. Die Grünen wollten die Politik ändern, die Politik hat die Grünen geändert.
Ja, ich finde aber, der Marsch durch die Institution hat auch einiges verändert. Also vieles an Liberalität, die wir heute in Deutschland haben, ist durch die 68er, die durch die Institution gegangen sind, auch entstanden. Man muss da fair bleiben. Also beide haben sich verändert da, ja. Aber es gab dann einen Denker aus Italien, sein Name ist Antonio Gramsci.
Der Denker.
Für mich einer wichtigen Denker für oppositionelle Praxis und Denken, mhm. der den Begriff gebracht hat, Alltagspraxis und Hegemonie in Zivilgesellschaften.
Diese Bücher, diese Schriften, die er verfasst hat, allerdings mit gesiebter Luft im Gefängnis.
Alles im Gefängnis, und quasi in Codesprache, ja. Aber er hat sich Gedanken gemacht, warum ist es in Russland so gelaufen, warum klappt es in Italien nicht und so weiter. Er kam darauf, wir müssen eigentlich die Zivilgesellschaft, also die Sphäre jenseits des Staates, da geht es darum, wie ist die organisiert? Wie ist die Kirche organisiert? Wie ist der Sportverein organisiert? Wie ist mein Nachbarschaftstreffen organisiert? Wie ist der Gemüseladen um die Ecke? Wie funktionieren der Nahverkehr? Wer sitzt in der öffentlichen Verwaltung? Die Zivilgesellschaft jenseits des Staates, neben den Staates, dass wir da darum ringen, in unser Alltag, wo wir selber sind, dass da Prinzipien der Solidarität und Kooperation gestärkt werden. Das ist der Grundsatz, auf dem überhaupt eine andere Politik entstehen kann. Wenn das sich nicht verändert, dann kann man eine andere Regierung wählen. Das sind auch gute Leute, die es gut meinen, die werden es nicht anders machen können.
Weil die Struktur der Pyramide sich von oben im Kleinen durchsetzt, weil nur das kompatibel ist. Also glauben Sie, wir brauchen mehr so wie damals 36 in Spanien, nenne ich das jetzt mal so, eher so kleine, übersichtliche Kreisstrukturen, wo man einander kennt, wo Korruption auch sofort auffällt? Ist das der Weg?
Die Veränderung beginnt lokal. Die Veränderung beginnt immer lokal. Und es geht darum, dass wir in lokale Strukturen bilden, die nach anderen Prinzipien funktionieren. Und das läuft schon überall. Stichwort solidarische Ökonomie, Stichwort Internetkommunikation, Open Source. Dieser Prozess, das ist eine Umwälzung, die von unten schon läuft. Ja, und Millionen Menschen sind darin involviert. Einige mehr, einige weniger. Und das gilt es zu stärken, aber das gilt es auch in einen politischen Ausdruck zu bringen, die dann in den öffentlichen Verwaltungen, im Staat, dafür sorgt, dass die Ressourcen dafür freigesetzt werden, dass das weitergeht und dass das nicht eingegrenzt wird. Das ist ein schwieriges Wechselspiel. Weil in dem Moment, wo man nur lokal bleibt und sich nicht in die Politik einmischt, läuft man Gefahr, so ein bisschen eine Engstirnigkeit zu entwickeln. In dem Moment aber, wo man in die Politik geht, läuft man Gefahr, dass die Macht, dunkle Seite der Macht, es gibt's eigentlich nicht, die Logik der Macht ist dunkel. Es gibt nicht die dunkle und die gute Seite. Die Logik der Macht ist dunkel. Wenn man in die Politik geht, läuft man Gefahr, dass die Logik der Macht einem erfasst. Und das, dieses Wechselspiel, das zusammenzugehen, zusammen zu korrigieren, immer wieder auch zu korrigieren. Das heißt, wenn jemand engständig wird, nur lokal, sie sagen, ey, nee, guck mal aufs Große und Ganze. Wenn jemand ins Große Ganze geht, da was verändern will, aber anfängt, sich zu vermachen, sagen, ey, komm mal runter, setz dich mal wieder ab. Und Sie haben es angesprochen, Spanien, die Erfahrung der Selbstverwaltung von unten, der Politik von unten, ist eine lange historische Erfahrung, die wir haben. Die gibt es immer wieder. Und jedes Mal lernen wir ein bisschen mehr. Aber das Prinzip, was in Spanien 36 war, was eigentlich in der modernen Zeit in Paris anfing, mit der Pariser Kommune 1871, dass Menschen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Verwaltung gemeinsam organisieren, direkt wählen, wenn es nicht passt, die Leute abwählen und die was verwalten, nicht privilegiert sind. Das ist eigentlich ein Grundprinzip, die uns als Software schon gegeben ist, wie man jetzt die moderne Gesellschaft danach organisieren kann. Das ist eine Kunst, die, glaube ich, ein paar Generationen braucht.
Ich würde es vielleicht mal in einer Metapher zusammenfassen. Wir befinden uns auf einer Titanic. Es reicht nicht nur, gegen den Kurs der Titanic zu wettern, man muss auch dafür sorgen, dass unter Deck neu verteilt wird, neu aufgeräumt wird. Globalisierung hat einen sehr schlechten Ruf inzwischen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die Globalisierung feiern. Es sind oft viele Afrikaner, die sagen, durch die Globalisierung sind wir in Afrika selbst auch dazu gekommen, uns untereinander auszutauschen. Würden Sie sagen, wenn man das Problem, was wir mit Globalisierung im Moment haben, ist, dass die eben durch einige wenige geführt wird und eben deren Interessen dient, wenn aber Globalisierung fairer verteilt werden würde, also dazu führt, dass viele daran partizipieren, dann ist Globalisierung gut?
Ich finde, wir sind, der Mensch als Spezies zu denken, geht nur global. Und die Probleme, die wir heute haben, sind globale Probleme. Die können wir nicht nur lokal oder national lösen. Die Umweltprobleme können wir nicht lokal und national lösen. Die Verteilungsprobleme können wir nicht lokal und national lösen. Die Migrationsströme können wir nicht lokal oder national lösen. Die Kriegsfragen, die Rüstungsfragen, das sind globale Fragen. Das sind Fragen der Menschheit, das sind globale Fragen. Dafür brauchen wir auch globale Lösungen. Ja, definitiv. Und ich glaube, in der Globalisierung, liegt, also in die Globalisierung, die wir heute haben, ist vor allem getrieben von der Finanzoligarchie und von militärindustriellen Komplexen. Die haben das Sagen im heutigen Prozessen der globalen Wertschöpfung. Aber an sich ist die globale Kommunikation und die globale Interaktion eine Riesenchance für die Menschheit. Ja? Wie viel produktiver wir werden können, wie viel reicher wir alle sein können durch den Austausch, durch den kulturellen, materiellen, kommunikativen Austausch, das ist ja kaum zu beschreiben. Ja? Niemand will nur in seinem Dorf kommunizieren. Niemand will nur in seinem Dorf handeln. Also die Globalisierung gibt wahnsinnige Chancen, aber die ist kapitalistisch getrieben von Finanzoligarchien, von militärindustriellen Komplex. Und ich glaube, die gilt es zu entmachten. Das ist ein harter Kampf. Leider ist ein Kampf, es geht nicht nur mit friedlichen Dialog, den muss man entmachten, den muss man die Kontrolle entziehen über die globalen Wertschöpfungsketten und die muss man solidarisch von unten organisieren. Wie das ganz genau laufen soll, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Herr Scheier, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Das suchen wir gemeinsam, ja, wie das gehen soll.
Ich gebe diesem Podcast mal den Namen »Das war der Gipfel«. Aber mit einem positiven Aspekt. Es ist ein langer Weg. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg, sagt ja Gandhi. Geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, Sie haben es angesprochen, man muss das Globale im Auge behalten, völlig klar. Aber man, wenn man darüber hinaus das lokale Handeln, was man selber schon tun kann, vergisst, dann wird das nicht funktionieren. Da wird man jedenfalls nicht die Welt erreichen, die man gerne erreichen möchte. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.